Deutschlandfunk, das war der Tag.
Schön, dass Sie unsere Tageszusammenfassung hier im Deutschlandfunk eingeschaltet haben. Im Studio ist heute Abend Detlef Karg. Und es erwarten Sie folgende Themen. Die wohl wichtigste Nachricht dieses Tages: Die Große Koalition einigt sich auf die Grundrente. Und Sie haben es auch gerade in den Nachrichten gehört. In Bolivien hat Präsident Evo Morales nach wochenlangen Protesten nun überraschend den Rücktritt angekündigt. International beschäftigen uns weiterhin natürlich die Wahlen in Spanien und Rumänien sowie die österreichischen Grünen, die nun offiziell Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP aufnehmen wollen. Die Kuh ist vom Eis, so hat es Markus Söder heute formuliert. Die Große Koalition hat sich also auf die Grundrente geeinigt. Dieser Beschluss ist in zweierlei Hinsicht wichtig. Zum einen, weil die Koalition damit einen lange schwelenden Streit entschärft hat. Weitermachen ist also angesagt. Vor allem wird diese Nachricht aber bis zu rund 1,5 Millionen Menschen in Deutschland freuen, die künftig unter bestimmten Voraussetzungen mehr Geld im Alter haben als bisher. Unser Berliner Korrespondent Theo Gerst zu den Einzelheiten.
Nach nochmals über 5-stündigen Verhandlungen stand der Kompromiss. Die Grundrente kommt am 1. Januar 2021. Wer mindestens 35 Jahre gearbeitet oder in dieser Zeit Kinder erzogen oder Angehörige gepflegt hat, soll als Rentner 10% mehr bekommen als in der Grundsicherung, dem Hartz IV für Rentner. Dafür gingen Union wie SPD aufeinander zu. Aus der von der CDU-CSU geforderten Bedürftigkeitsprüfung wurde eine Einkommensprüfung. Dass damit aber überhaupt geprüft wird, war das Zugeständnis der Sozialdemokraten. Sie wollten die Grundrente ursprünglich ohne Prüfung einführen. Geprüft, und zwar von den Finanzämtern, wird das zu versteuernde Einkommen, also die eigenen Rentenbezüge und die des Ehepartners, dazu Kapital und andere Einkünfte wie etwa Mieteinnahmen. Liegen diese über 1.250 Euro bei Ledigen oder 1.950 Euro bei Verheirateten, wird keine Grundrente gezahlt. Das Vermögen bleibt hingegen außen vor, ein Kompromiss, mit dem die kommissarische SPD-Vorsitzende Malu Dreyer hoch zufrieden ist.
Das ist ein sozialpolitischer Meilenstein. Das ist etwas, worauf wir lange hingearbeitet haben, dass Männer und Frauen, die lange gearbeitet haben, 35 Jahre und mehr, dass sie die Möglichkeit haben, am Ende ihrer Arbeitszeit wirklich eine Rente zu haben, die das honoriert, was ihre Lebensleistung eben war und ist.
Dabei musste auch die SPD Abstriche machen, vor allem bei der Zahl derjenigen, die von der Grundrente profitieren werden. Das kritisierte dann auch prompt Dietmar Bartsch von der Linkspartei.
Es ist so, dass von den ursprünglich geplanten über 3 Millionen jetzt nicht einmal die Hälfte anspruchsberechtigter bleibt und das geht überhaupt nicht in Ordnung.
Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hob dagegen den Stempel hervor, den die Union dem Kompromiss aufgedrückt hat. Neben der Einkommensprüfung ist dies die Absenkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung um 0,2 Prozentpunkte, befristet bis Ende 2022. Hinzu kommen ein Beteiligungsfonds für Zukunftstechnologien über 10 Milliarden Euro und ein Paket gegen Altersarmut. So soll das Ansparen von Betriebsrenten ebenso erleichtert werden wie die Mitarbeiterbeteiligung an ihren Unternehmen. Kramp-Karrenbauer findet den Gesamtkompromiss gut vertretbar.
Uns war ganz wichtig, dass es auch einen Bedarf geben muss, der kontrolliert wird. Das ist eine umfassende Einkommensprüfung und das ist aus unserer Sicht eine gute Grundlage, um dem Anspruch, den wir uns selbst gegeben haben, dass die Leistung auch auf die konzentriert wird, die aber eben auch in einer besonderen Art und Weise diese Anerkennung und diese Aufwirkung bedürfen, dass wir hier eine gute, ausbalancierte Lösung gefunden haben.
Kramp-Karrenbauer versicherte, auch Ralf Brinkhaus, der Vorsitzende der Unionsfraktion, trage den Kompromiss mit. Ein Hinweis darauf, dass dieser nun Überzeugungsarbeit leisten muss, denn bislang gab es in der Fraktion viel Widerstand gegen den sich abzeichnenden Grundrentenkompromiss. Kosten wird die Grundrente zwischen 1 und 1,5 Milliarden Euro im Jahr, erklärte der CSU-Vorsitzende Markus Söder. Für ihn ging es aber weniger um die Kosten als um den politischen Wert der nun gefundenen Lösung.
Die Kuh ist vom Eis. Damit ist aus meiner Sicht auch die Halbzeitbilanz der GroKo abgerundet, und zwar perfekt abgerundet. Aus meiner Sicht gibt es jetzt auch keinen Grund mehr, über den Fortbestand eigentlich zu diskutieren.
Ob diese Diskussion auch in der SPD beendet ist, blieb offen. Malu Dreyer, die derzeitige Parteivorsitzende, betonte das Signal, das nun an die SPD gehe. Gemeint ist, in der Regierung lässt sich mehr durchsetzen als in der Opposition.
Soweit Theo Gehrs. Lange hat man von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey nicht viel vernommen. Die SPD-Politikerin musste erst einmal die Prüfung ihrer Doktorarbeit auf Plagiate abwarten und hatte sich weitgehend zurückgezogen. Nun will sie mit einem neuen Vorschlag punkten und das sogenannte Jugendmedienschutzgesetz reformieren. Vielleicht fällt der Ministerin dann auch wieder ein etwas griffigerer Name für das überarbeitete Gesetz ein. Aus Berlin, Julia Barth.
Das Grundproblem hat die Politik schon länger erkannt. Der Konsum von digitalen Medien ist auch bei Kindern und Jugendlichen rasant angestiegen. Der Jugendmedienschutz mit dieser Entwicklung aber nicht annähernd mitgewachsen. Das neue Gesetz soll dem Abhilfe schaffen. Nach dem Willen der Familienministerin sollen alle großen aktiven Internetdienste, die von Kindern und Jugendlichen wesentlich genutzt werden, ihre Angebote künftig so gestalten, dass Minderjährige viel stärker als bisher geschützt sind, etwa durch sichere Voreinstellungen oder gut funktionierende Melde- und Beschwerdesysteme. Franziska Giffey fordert außerdem ein zuverlässiges Monitoring von Online-Risiken und dass an Schulen und in Familien mehr Medienkompetenz vermittelt wird. Die Welt am Sonntag zitiert die SPD-Politikerin mit den Worten: Hate Speech, Cybermobbing, Sexting oder sogar Kinderpornografie im Klassenchat, das ist ein Albtraum für Kinder und Jugendliche, Eltern, aber auch für Lehrerinnen und Lehrer. Gerade Messenger-Dienste seien durch den Jugendmedienschutz bisher schwer zu fassen.
Soweit Julia Barth. Und wir blicken ins Ausland. Spanien hat gewählt und fest steht bisher offenbar nur, dass die Sozialisten erneut stärkste Kraft werden. Die Regierungsbildung wird nach der ersten Hochrechnung offenbar noch komplizierter als bisher. Oliver Neuroth mit ersten Ergebnissen und möglichen Konstellationen.
Die Sozialisten kommen auf ein ähnliches Ergebnis wie bei der Wahl im Frühjahr. Sie holen knapp 30% der Stimmen und bilden wieder die größte Fraktion im Parlament in Madrid. Allerdings verlieren ihre potenziellen Partner deutlich, zum Beispiel die Linkspartei Podemos. Die linken Parteien kommen gemeinsam nicht auf eine Regierungsmehrheit, ebenso wenig wie der Block der rechten Parteien, auch wenn er Stimmen dazugewinnt. Vor allem die rechtspopulistische Partei Vox legt kräftig zu, wird drittstärkste Kraft nach der konservativen Volkspartei. Vox kann die Zahl der Sitze im Parlament etwa verdoppeln, auf mehr als 50. Vor allem die Unruhen in Katalonien haben Vox viele Wähler beschert. Die Partei pocht auf die Einheit Spaniens und will separatistische Strömungen komplett verbieten. Die einzig realistische Option für eine Koalition wäre ein Pakt zwischen Sozialisten und der konservativen Volkspartei. Doch beide Parteien hatten dies vorab ausgeschlossen. Denkbar wäre, dass sich die Konservativen bei der entscheidenden Abstimmung im Parlament enthalten und Pedro Sanchez somit zum Ministerpräsidenten machen, zum Anführer einer Minderheitsregierung, die er auch anstrebt.
Spanien hat gewählt, Oliver Neuroth informierte, und gewählt haben auch die Menschen in Rumänien, und zwar ging es um den Präsidenten. Dort hat sich der deutschstämmige Kandidat Klaus Johannes heute zwar durchgesetzt, aber nicht so klar wie zuvor erwartet. Eine Stichwahl in 2 Wochen wird dann entscheiden, wie Clemens Fehrenkotte berichtet.
Nach Auszählung von knapp 50% der abgegebenen Stimmen wird bei den Stichwahlen in 2 Wochen Staatspräsident Klaus Johannes gegen die ehemalige PSD-Ministerpräsidentin Viorica Dancilla antreten. Auf den Amtsinhaber Johannes entfielen knapp 37%, auf Dancilla knapp 26%. Auf Platz 3 landete der Chef der liberalen proeuropäischen Partei Union rettet Rumänien, Dan Barna. Er erhielt 11,5% der Stimmen. Klaus Johannes sprach am Abend von einem klaren Votum gegen die lange Jahre dominierende PSD. Für Rumänien bedeutet dies einen enormen Schritt nach vorne, sagte der Präsident vor Anhängern in Bukarest. Er appellierte an die Wähler, bei den Stichwahlen am 24. November an die Urnen zu gehen, Zitat, damit ihr die PSD endgültig beiseite drängt. Die frühere Ministerpräsidentin Viorica Dancile von den Sozialdemokraten zeigte sich mit dem Erreichen der Stichwahlen zufrieden. Die Parteianhänger hätten sich landesweit sehr engagiert und, so wörtlich, das hat uns in die zweite Runde gebracht, obwohl wir mit Kritik überschüttet wurden. Die PSD, die unter anderem aus den Postkommunisten hervorgegangen ist, hatte bis vor einem Monat die Regierung gestellt. Nach dem Misstrauensvotum gegen Viorica Dancila hatte Staatspräsident Klaus Johannes den Parteichef der ihm nahestehenden Nationalliberalen Ludovic Orban mit der Regierungsbildung beauftragt. Orban trat Anfang der vergangenen Woche sein Amt an.
Clemens Fehrenkotte informierte. Es ist gleich 23.15 Uhr. Sie hören das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Eine Option, die bereits nach dem klaren Wahlsieg von Sebastian Kurz und dessen ÖVP in Österreich heiß gehandelt wurde, war die einer schwarz-grünen Koalition. Die ist nun ein gutes Stück näher gerückt, denn die österreichischen Grünen haben sich heute für die Aufnahme von offiziellen Koalitionsverhandlungen ausgesprochen, nachdem beide Seiten über 4 Wochen sondiert hatten. Aber auch die Sozialdemokraten, eigentlich Intimfeinde der ÖVP, stehen weiterhin bereit. Aus Wien berichtet Andrea Beer.
Also ich glaube, wir können mal festhalten, das ist das größte politische Comeback in der Zweiten Republik.
So brachte es ein begeisterter Wahlkampfleiter der österreichischen Grünen nach der Wahl am 29. September auf den Punkt. Die Grünen kamen auf 14% und schafften es damit zurück in den Nationalrat. Und nicht nur das. Schon am Wahlabend wurde intensiv über eine schwarz-grüne Koalition im Bund diskutiert. Und nach 6 Sondierungsrunden gab Parteichef Werner Kogler in Wien für Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP grünes Licht.
Unsere Hand zur ÖVP ist damit ausgestreckt. Wie das ausgeht, wir wissen es nicht.
Der Beschluss des erweiterten Bundesvorstands fiel einstimmig, betonte Kogler. Eine erste Regierungsbeteiligung der Grünen im Bund sei ein Wagnis und trotz der Erfahrung mit Schwarz-Grün in den Ländern Pionierarbeit. Aber
wenn wir dann von einem massiv verbesserten Klimaschutz über eine halbwegs erfolgreiche Bekämpfung der Kinderarmut mit mehr Chancengleichheit, mit mehr Transparenzgesetzen, mit allem, was uns ein Anliegen war, wenn wir da was herbringen würden, dann würde das Bild Österreichs ein anderes sein.
2003 waren Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP und Grünen schon einmal gescheitert. Nun tue sich eine Möglichkeit auf und trotz aller Unterschiede und Gräben sei ein gemeinsames Regieren möglich. Auf die Frage nach Kritik an der Entscheidung sagte Kogler:
Mein Gott, ich selber bin eine kritische Stimme und habe zumindest auch einige kritische Stimmen in mir, aber das ist doch immer das Ringen und das Kämpfen um das, an welcher Stelle und wo du die Welt besser machen kannst.
Die Grünen würden auch eine weitere schwarz-blaue Allianz verhindern wollen, denn diese sei immer noch möglich, so Kogler mit Blick auf die rechte FPÖ, den bisherigen Koalitionspartner der Konservativen mit Sebastian Kurz. Kurz gibt voraussichtlich am Montag bekannt, ob sich die ÖVP mit den Grünen auch für Koalitionsverhandlungen an einen Tisch setzt. Nach dem Ende der Sondierungen am Freitagabend ließ sich Sebastian Kurz nur Folgendes entlocken.
Natürlich werden wir alle im Austausch miteinander unsere Meinungen noch mal am Tisch legen und natürlich werden wir auch die Eindrücke aus den Sondierungsgesprächen mit unseren Kollegen in der Volkspartei teilen, das ist ja ganz klar.
Die Gesprächsatmosphäre während der Sondierungen sei menschlich gut gewesen, das sagten die Teams auf beiden Seiten immer wieder. Was konkrete Politik angeht, sind Grüne und ÖVP allerdings unterschiedlicher Meinung in vielen Bereichen. Klimaschutz, Bildung, ökologischer Umbau der Wirtschaft, Ökosteuer oder Transparenzgesetze. Für die Grünen sei es zentral, in einer Regierung ihre Themen abzudecken, meint Politikberater Thomas Hofer. Kurz werde den Grünen bei deren wichtigen Themen wohl entgegenkommen. Aber
wo er wahrscheinlich oder aus meiner Sicht sicher nicht abrücken wird von seiner bisherigen Position, ist das Thema Migration, ist das Thema Soziales und wohl auch das eine oder andere, was den Standort angeht. Also da wird es dann schon spitz auf Knopf stehen und da ist die Frage, wie weit man auch beide Parteien betreffend bereit ist, sozusagen von seiner eher geglaubten Position auch abzurücken.
Kommt es zur ersten schwarz-grünen Bundesregierung in Österreich, werde es viele Kompromisse geben, meinte der grüne Parteichef Werner Kogler in Wien.
Ja, das wird viele Kompromisse erfordern. Da muss ein kleines Glas runterfallen. Aber sei es drum, war es nicht oft so, dass gerade die fast unmöglich scheinenden, die überraschenden Kompromisse dann doch Geschichte geschrieben haben. So schaut es aus für uns.
Soweit diese Nachrichten aus Wien. Wir blicken kurz nach Hongkong. Die Stadt kam auch an diesem Wochenende nicht zur Ruhe. Nach dem ungeklärten Tod eines protestierenden Studenten herrscht dort Trauer, die sich in neuer Gewalt entladen hat. Mehr von Benjamin Eisel.
Am Abend haben sich mehr als 1000 Menschen friedlich im Chatter Garden versammelt. Die meist jungen Leute sind in den Park im Stadtteil Central gekommen, um an den verstorbenen Studenten zu erinnern und gemeinsam zu trauern. Sie beteten, sangen Lieder, legten Blumen nieder und zündeten Kerzen an. Der 22-Jährige war vergangenes Wochenende am Rande von Protesten in einem Parkhaus in die Tiefe gestürzt und hatte sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen. Was genau passiert ist, ist unklar. Viele geben der Hongkonger Polizei die Schuld am Tod des Studenten. Diese hatte zur Zeit des Vorfalls in der Nähe massiv Tränengas eingesetzt. Währenddessen kam es in mehreren Stadtteilen zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen prodemokratischen Aktivisten und der Polizei. Polizisten setzten Wasserwerfer und Tränengas ein, um Demonstranten auseinanderzutreiben, die unter anderem Barrikaden auf Straßen errichtet haben. Auch außerhalb des Parkhauses, in dem der Student vergangenes Wochenende stürzte, kam es zu Zusammenstößen. Dort hatten sich Aktivisten versammelt, um an den 22-Jährigen zu erinnern. Am Nachmittag bereits stürmte die Polizei mehrere Einkaufszentren, in denen sich Demonstranten zu Protesten und Gedenkveranstaltungen verabredet hatten. Die Polizisten nahmen mehrere Menschen fest. Bis zum Abend zählten die Hongkonger Krankenhäuser mehr als 10 Verletzte. Seit 5 Monaten demonstrieren die Menschen in der ehemaligen britischen Kolonie gegen die Regierung und gegen den größer werdenden Einfluss der Zentralregierung in Peking.
Soweit Benjamin Eisel. Die Evangelische Kirche Deutschlands berät derzeit auf ihrer Synode über den Frieden und über die eigene Zukunft. Heute übte deren Ratsvorsitzender in einem Bericht indirekte Kritik an der AfD, ohne die Partei freilich direkt zu nennen. Aus Dresden meldet sich Wolfram Nagel.
Sowohl der Magdeburger Altbischof Axel Noack als auch der ehemalige Friedensaktivist Stefan Dorgerloh beklagten, dass nach der Vereinigung beider Staaten und Kirchen die Erfahrungen ostdeutscher Christen eine viel zu geringe Rolle gespielt hätten. Dorgerloh, ehemaliger Kultusminister von Sachsen-Anhalt, zitierte die Eiskunst-Diva Katharina Witt. Der Osten wurde einfach wegignoriert. Dabei seien beispielsweise die Kirchgemeinden durch ihre Friedens- und Gerechtigkeitsarbeit echte Veränderungsexperten gewesen, so Altbischof Noack. Beispielsweise Experten der Friedensarbeit in einer hochgerüsteten Welt voller Ungerechtigkeit und Armut. Um Gewaltfreiheit geht es auch am 2. Synodentag. Diskutiert werden die Bedrohung des globalen Friedens durch Kriege, Rüstungsexporte, Flüchtlingsströme und Klimawandel. Und auch der gesellschaftliche Frieden in Deutschland wird erneut thematisiert. Dass es durch kommunales und kirchliches Engagement im Kleinen Erfolge geben kann, beschrieben am Abend 2 Vertreter der Friedensinitiative Ostritz an der Neiße. Dort stellten sich Menschen mehrfach gegen Teilnehmer eines Festivals von Rechtsextremisten. Unterstützung bekamen sie von Bischöfen, von der Landesregierung, den polnischen Nachbarn und auch von der Linkspartei. Das könnte Schule machen, wünschten sich Marion Prange und Georg Saldit aus der ostsächsischen Kleinstadt.
Soweit Wolfram Nagel, und nun ist es uns gelungen, zu unserem Korrespondenten nach Lateinamerika zu schalten, zu Ivo Maroschek. Es geht um den Rücktritt von Evo Morales in Bolivien. Dort haben sich heute die Ereignisse überschlagen. Zunächst hatte sich Erleichterung breit gemacht, als Morales sich bereit erklärte, nach seiner umstrittenen Wiederwahl Neuwahlen zuzulassen. Dann bröckelte jegliche Unterstützung. Die Situation wurde immer unhaltbarer. Herr Maroschek, wie ist die Lage jetzt in Bolivien?
Ja, die Lage überschlägt sich weiter. Im Moment ist eigentlich gar nicht klar, wer in Bolivien regiert. Denn es ist jetzt klar geworden, nicht nur Evo Morales ist zurückgetreten, sondern mit ihm auch sein Vizepräsident und beide Präsidenten der beiden Parlamentskammern, des Senats und des Abgeordnetenhauses. Das sind eigentlich diejenigen, die im Falle einer Verhinderung des Präsidenten an seine Stelle rücken. Das heißt, im Moment gibt es niemanden, der in Bolivien eigentlich regiert. Der nächste Schritt wäre, dass das Abgeordnetenhaus bzw. dass das Parlament einen neuen Vorsitzenden wählt, und der würde dann übergangsweise die Präsidentschaft übernehmen. Aber das ist alles noch ein wenig offen, wie das genau ablaufen soll.
Nachdem nun der Generalstabschef ja heute offiziell Morales gedrängt hatte, dass er zurücktreten möge, steht also nicht zu befürchten, dass nun das Militär erstmal in die Position des Big Players kommt.
Die Gefahr sehe ich eigentlich nicht. Im Gegenteil, sowohl die Armee als auch die Armee und die Polizei, die haben sich eigentlich jetzt auf die Seite des Volkes gestellt. Die haben klar gemacht, dass sie eigentlich von Evo Morales keine Befehle mehr entgegennehmen wollen. Aber es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass die jetzt wirklich die Kontrolle oder die Macht übernehmen wollen. Man muss es aber wohl so sagen, dass sowohl der Generalstabschef als auch der Kommandeur der bolivianischen Polizei, dass die beide sich der Bitte um den Rücktritt angeschlossen haben. Das war wohl tatsächlich der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Das war der entscheidende Punkt, warum Evo Morales jetzt tatsächlich am Abend seinen Rücktritt erklärt hat.
Oft steht ja das Militär, stehen die Sicherheitskräfte ja gerade in solchen Ländern immer noch weiter bis zum bitteren Ende an der Seite der Staatsoberhäupter oder Regierungen, die abgewirtschaftet haben. Warum war das jetzt nach Ihrer Einschätzung vielleicht in Bolivien doch anders?
In Bolivien hat sich das eigentlich in den letzten Tagen schon abgezeichnet. Es hat regelrechte Meutereien gegeben in Bolivien. Es haben die Polizeieinheiten in mehreren Städten sich eigentlich von der Regierung losgesagt, haben sich an die Seite der Demonstranten gestellt, die gegen Evo Morales demonstriert haben. Und sie haben eigentlich immer klar gemacht, dass sie für einen friedlichen Übergang eintreten wollen und dass es hier eben nicht zu irgendwelchen weiteren Ausschreitungen kommen soll.
Also doch ein wenig mehr Zivilgesellschaft als vielleicht in anderen Staaten.
Zumindest im Moment in Bolivien, wobei ich auch in anderen Ländern im Moment nicht unbedingt die Gefahr sehe, dass die Armee noch einmal eine Junta sich bildet, wie das in den 70er, 80er Jahren auf dem Kontinent noch gang und gäbe war, leider.
Ja, blicken wir noch einmal zurück. Evo Morales war ja nun der dienstälteste Staatschef in Lateinamerika. Seit 2006 war er im Amt und auch der erste überhaupt indigene Politiker, also Angehöriger der Urbevölkerung dort in dem Land. Er hatte sich zunächst viele Verdienste, also zumindest in der Innenpolitik, erworben, unter anderem durch Verstaatlichen. Wann ist das Ganze gekippt?
Das ist erst sehr langsam gekippt. Ich glaube, man kann da keinen konkreten Zeitpunkt festmachen. Gekippt ist es in jedem Fall auch dadurch, dass die großen Öleinnahmen, beziehungsweise im Fall von Bolivien eher die Gaseinnahmen, zurückgegangen sind. Dass also der Staatshaushalt ein bisschen gekippt ist, dass Bolivien immer mehr ins Defizit gerückt ist und dass er einfach auch weniger Geld zu verteilen hatte. Und das ist so ein bisschen der Moment, wo es für Evo Morales immer schwieriger wurde, wo es auch immer schwieriger wurde, seine Klientel, naja, bei der Stange zu halten. Und letztendlich, was sehr, sehr schlecht angekommen ist, war aber ja sein zunehmend autoritäres Gehabe. Also Evo Morales hat sowohl die Verfassung als auch ein Referendum missachtet. Beide haben gesagt, er dürfe nicht noch einmal antreten. Die Verfassung sagt, es gibt nur eine Wiederwahl und ein Referendum. Vor 2 Jahren, wo er gesagt hat, ihr wollt mich doch bestimmt noch weiter an der Macht haben, da haben ihm die Bolivianer klar gesagt, nein, du kandidierst nicht mehr. Die haben es abgelehnt, ihm noch mal eine Kandidatur zu ermöglichen. Und das ist eigentlich das, was ihm, glaube ich, am meisten geschadet hat. Vielleicht, wenn man einen Zeitpunkt für das Kippen festschreiben kann, dann wäre das der berühmte 21. Februar 2016. Das war das Referendum, das er dann verloren hat.
Vielen Dank, Ivo Maruschik, für diese Informationen aus Bolivien. Bei mir im Studio ist nun Katrin Baumhöfer mit unserer Presseschau, wie üblich. Und ich nehme mal an, da geht es vor allem um die Grundrente.
So ist es. Und angesichts der Zahl der Kommentare könnte man den Eindruck bekommen, dass die Einigung in den Redaktionen mindestens so sehr erwartet wurde wie bei jenen, denen sie auch zugutekommen soll. Die Rheinzeitung aus Koblenz lobt den Kompromiss. Die Stoßrichtung stimmt. Es wird eine Bedarfsprüfung geben, für die Betroffene nicht beim Sozialamt vorstellig werden müssen. Die Größenordnung ist so gewählt, dass auch Menschen, die heute geringfügig über der Grundsicherung liegen, profitieren können. Zudem hat die Koalition Impulse für Wirtschaft, Arbeitnehmer und Zukunftstechnologien gesetzt. Das ergibt alles Sinn. Ohne Prüfung allerdings läuft es nicht, wendet die Neue Osnabrücker Zeitung ein und fügt hinzu, das ist ein wichtiger Punkt gegenüber der Maximalforderung einer bedingungslosen Grundrente. Wer als Rentner über sonstige Einkommen verfügt, bekommt die Aufstockung im Zweifelsfall nicht. Das ist richtig, denn finanziert wird die soziale Wohltat letztlich wiederum von der Solidargemeinschaft der arbeitenden Bevölkerung. Warum nicht gleich so, fragt das Straubinger Tagblatt. Warum dieses unerträglich lange Gezerre? Warum hat man in Kauf genommen, dass das Image der Koalition geschädigt wird und sich in den Parteien, aber auch bei ihren Anhängern Erwartungen auftürmen, die gar nicht erfüllt werden konnten? Die Süddeutsche Zeitung findet darauf folgende Antworten. Die SPD wollte deutlich linke Politik machen, um sich von der Union abzusetzen. Aber in der Sache wäre es falsch, eine Grundrente an Senioren zu zahlen, die etwa hohe Mieten kassieren. Die SPD hatte sich ebenso verrannt wie die Union, die auf stur schaltete, weil sie inhaltlich so ausgezehrt ist, dass ihr ein Rentenkonzept fehlt. Die Stuttgarter Zeitung zeigt sich überzeugt, es ging Schwarz-Rot halt nur darum, irgendwie die Koalition zu retten. Gerettet ist sie fürs Erste, doch überzeugend ist sie nach wie vor nicht. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle nennt ein Beispiel. Mit einer kurzen, wirksamen Gleitzone will die Koalition nach eigenen Angaben vermeiden, dass diejenigen komplett leer ausgehen, die den Wert von 35 Beitragsjahren knapp verfehlen. Doch diese Regelung liegt noch nicht ausgearbeitet vor. Hier müssen Union und SPD also noch liefern. Die Berliner Morgenpost geht noch einen Schritt weiter. In der Sache wäre eine Nichteinigung besser gewesen. Denn mit dem Kern dieses Kompromisses gestaltet die Große Koalition die Rentenversicherung grundlegend um. Bisher ist dort jeder eingezahlte Euro gleich viel wert. Wer wenig einzahlt, bekommt wenig heraus, wer viel zahlt, erhält entsprechend mehr. Mit der Grundrente aber wird dieses Prinzip durchbrochen und der Willkür preisgegeben. Umverteilung gehört ins Steuersystem.
Danke, Katrin Baumhöfer, für den Blick in die Zeitungen von morgen. Und damit endet dieses Journal von Mitternacht hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Detlef Karg. Ich wünsche Ihnen eine gute und erholsame Nacht.